Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Hallo, schön, dass Sie noch wach sind. Wach ist nämlich auch das versammelte britische Unterhaus. Plötzlich ist heute am späten Abend richtig Schwung in die Brexit-Entwicklung gekommen. Wir versuchen das, was da gerade passiert, für Sie mal zu sortieren. Das britische Parlament hat sich das Heft des Handelns gegriffen. Ob das jetzt im Abgrund endet, das weiß noch keiner. Aber die Parlamentarier wollen mehr Kontrolle über den Brexit. Und sie haben jetzt festgelegt, übrigens gegen den Willen der Premierministerin, dass sie über Alternativen zu Theresa Mays Brexit-Plan abstimmen wollen. Genau diese Alternativen werden jetzt bis Mittwoch ausgearbeitet. Es ist ein turbulenter Tag gewesen, der unerwartet viel Bewegung in die Sache bringt.
Könnte Larry, der Kater, der in Downing Street Number 10 wohnt, sprechen? Er hätte im Moment wohl besonders Interessantes zu berichten. Denn wieder einmal startete der Tag hier mit einer außerordentlichen Sitzung des Kabinetts. Und das, nachdem verschiedene Medien am Wochenende von einem Putsch gegen die Premierministerin berichtet hatten. 11 Minister sollen bereit gewesen sein, sie zu stürzen. Zumindest vor den Kameras, heute davon aber kein Ton mehr. Ich glaube, die Premierministerin macht das Richtige. Im Interesse unserer Nation, das Chaos zu beenden, indem sie versucht, ihren Deal durchs Parlament zu bringen. Genau das scheint aber weiterhin aussichtslos. Als sich die Premierministerin nach der Kabinettssitzung auf den Weg ins Parlament macht, wird bald klar, immer noch hat sie die notwendigen Stimmen für ihren Deal nicht zusammen. Stattdessen wollen die Abgeordneten über einen Änderungsantrag abstimmen, der es dem Parlament erlauben würde, durch Probeabstimmungen eine Mehrheit für alternative Brexit-Szenarien zu finden. Der Premierministerin würde das Steuer des Brexit-Prozesses teilweise aus der Hand genommen. Mit diesem Änderungsantrag versucht das Parlament, die Kontrolle über die Tagesordnung zu übernehmen. Das zu tun wäre ein lästiger Präzedenzfall, der das Gleichgewicht unserer demokratischen Institutionen aufheben würde. Die Opposition, die angekündigt hat, den Antrag zu unterstützen, sieht das anders. Jeremy Corbyn wirft der Premierministerin eine konfuse Strategie vor. Sie kann nicht einerseits zugeben, dass sie für ihren Deal weiter keine Mehrheit hat und gleichzeitig erklären, dass sie jeden anderen Versuch des Parlaments boykottieren wird. Es ist lächerlich zu behaupten, dass demokratische Institutionen aufgehoben werden, wenn das Parlament die Kontrolle übernimmt. Es ist die demokratische Aufgabe des Parlaments, die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Ihre eigene Partei weist May an, gegen den Antrag zu stimmen. Ohne Erfolg. Vor einer Stunde wird der Antrag angenommen. Knapp. Mit 329 zu 302 Stimmen. Nun ist das Parlament am Zug. Gelingt es ihm, sich auf ein alternatives Vorgehen zu einigen, dürfte Mays Deal spätestens dann endgültig vom Tisch sein.
Fortsetzung folgt. Im Gazastreifen hat sich der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern wieder zugespitzt. Am Abend verkündete die Hamas zwar einen einseitigen Waffenstillstand, aber vorher hatte die israelische Armee über mehrere Stunden Ziele der verfeindeten radikal-islamischen Hamas beschossen. Als Vergeltung, so sagt der israelische Regierungschef Netanyahu, für einen Raketenangriff auf israelisches Gebiet. Heute Morgen waren nördlich von Tel Aviv 7 Menschen verletzt worden, unter ihnen 3 Kinder. Israels Premier hat gerade seine USA-Reise abgebrochen, kommt nach Hause. Das dürfte ihn aber auch gar nicht weiter kratzen, denn er hat in den USA schon alles bekommen, was er haben wollte. Netanyahu kommt mit einem wirklich dicken Geschenk im Gepäck zurück. Die Golanhöhen werden von Donald Trump als israelisches Gebiet anerkannt. Das ist nicht nur völlig gegenteilig zur Haltung der Vereinten Nationen, das ist ein wesentlicher und heikler Streitpunkt des Nahostkonflikts. Und mit der Anerkennung sticht Donald Trump in ein Wespennest, denn eigentlich gehören die Golanhöhen zu Syrien. Seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzt Israel dieses Gebiet, baut auch Siedlungen, um den Anspruch zu zementieren. Aber die meisten ursprünglichen Bewohner der Golanhöhen, die Drusen, wollen alles sein, nur keine Israelis.
Guten Morgen, wie geht es euch? Begrüßt uns der drusische Bauer Machid freundlich. Und gleich dazu gibt es Äpfel mit wunderbar süßem Honig aus dem Golan. Das alles hier stammt aus der Gegend, direkt an der Grenze zu Syrien. Masdal Shams ist mit 11.000 Einwohnern die größte drusische Ortschaft im Nordosten des Golan. Schaut euch diese Berge an und die Ausblicke. Einer schöner als der andere. Dies ist das herrlichste Land auf Erden und die Luft ist die sauberste. Alle Früchte hier sind so einmalig wie unsere berühmten Äpfel. Bis zum Sechstagekrieg war Machid wie alle Drusen noch syrischer Staatsbürger. Nun hat er ein israelisches Ausweisdokument, doch ohne Staatszugehörigkeit. Nur wenige der über 20.000 Drusen sind Israelis geworden. Warum? Der Golan war vor dem Krieg syrisch, so Machid. Diese Tatsache kann man nicht einfach ignorieren. Man vergisst seine Wurzeln nicht. Schande aber, wenn man es doch tut. Unterhalb des Berges Hermon mit der israelischen Militärstation liegt Masdal Shams. Am Samstag war das Denkmal des arabisch-drusischen Nationalhelden Sultan Pascha al-Atrasch mit den Staatsflaggen Syriens und dessen Präsidenten Assad geschmückt. Ein Zeichen des Protests gegen die Erklärung von US-Präsident Trump, den Golan als Teil Israels anzuerkennen. Wirtschaftlich geht es den Drusen dank Tourismus und Landwirtschaft auch unter israelischer Kontrolle gut. Die Mehrheit der Drusen sieht sich trotz der Grenze zu Syrien als Teil davon. Trump ist doch ein arroganter Mensch, eigentlich nur ein Cowboy. Wenn er den Juden und Zionisten etwas schenken will, dann soll er das mit amerikanischem Land machen oder aus eigener Tasche zahlen. Der Golan hat schon seinen Eigentümer, meint Hassan al-Din. Für Premierminister Netanyahu ist Trumps Erklärung zum Golan dagegen ein wichtiges Wahlgeschenk. Kämpft er doch um sein politisches Überleben. Denn kurz vor den Parlamentswahlen am 9. April bedrohen anhaltende Korruptionsvorwürfe und palästinensische Attacken in der Westbank und aus Gaza seine Wiederwahl.
Tja, und jetzt bekommt Netanyahu diesen extremen Rückenwind aus den USA. Stefan Niemann in Washington. Warum macht Trump das und gerade jetzt?
Ja, weil er es kann, weil es ihn so gut wie nichts kostet und weil es jetzt am meisten bringt, seinem Freund Bibi Netanyahu, nämlich der, wie wir gerade gehört haben, um seine Wiederwahl kämpfen muss und der den Rückenwind aus Washington ganz gut gebrauchen kann. Außerdem gefällt sich der US-Präsident, wie wir wissen, ja darin, Dinge zu tun, die kein Präsident vor ihm gewagt hat. Also insofern war das für Trump ein leichtes Zugeständnis, was er Netanyahu damit auf den Weg gegeben hat.
Aber wir wissen ja auch, dass Trump ein Dealmaker ist und nicht dafür bekannt, dass er nur irgendwas tut, weil er jemanden so gern mag. Welche Gegenleistung erwartet er?
Also gemunkelt wird hier in Washington darüber, dass die Gegenleistung auch mit einer Wiederwahl zu tun haben könnte, nämlich mit der von Donald Trump, die er ja anstrebt 2020. Sollte Benjamin Netanyahu tatsächlich israelischer Ministerpräsident bleiben, wird er sich sicherlich dankbar zeigen und seinerseits Donald Trump unterstützen in seinem Bemühen, eine zweite Amtszeit hier in Washington zu erreichen. Und Donald Trump hat nicht vergessen, dass Wähler jüdischen Glaubens hier in den USA traditionell die Demokraten wählen. Fast 3/4 tun das eigentlich immer. Und auch 2016 war es so, auf Donald Trump entfielen nur etwa 25% dieser Wählergruppe der Stimmen, während Hillary Clinton 71% der Wähler jüdischen Glaubens auf sich vereinen konnte. Da gibt es also durchaus noch Wähler zu erobern hier in den USA.
Stefan, jetzt ist die Entscheidung ja komplett gegen die UN-Linie. Welche Konsequenzen hat das?
Na, für Donald Trump hat er keine ernsten Konsequenzen zu befürchten. Ärger wird es geben, reichlich wahrscheinlich. Vielleicht auch ein Resolutionsentwurf, der diese einseitige Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet verdammt. Aber die USA könnten das ja im UN-Sicherheitsrat mit der Macht ihres Vetos stoppen. Aber Donald Trump war halt der kurzfristige Applaus aus Israel, die Unterstützung dort wichtiger. Er ist da beliebter als in irgendeinem anderen Land auf der Welt, die USA eingeschlossen. Und es ist ihm offenbar egal, dass er damit unter Umständen den Friedensprozess im Nahen Osten, den er ja mit befördern wollte, über seinen Schwiegersohn Jared Kushner, den er da zum Spezialbeauftragten ernannt hatte Anfang seiner Präsidentschaft, das scheint ihm egal zu sein, dass er jetzt Drusen und Palästinenser und die arabische Welt komplett frustriert und sich sehr, sehr einseitig auf die Seite Israels schlägt. Also ich fürchte, Donald Trump fürchtet diese Konsequenzen nicht. Er fühlt sich auch seinen Wählern verpflichteter als Völkerrecht und internationalen Bestimmungen oder etwa der Tradition amerikanischer Außenpolitik bisher.
Dankeschön, Stefan Niemann, für diese Analyse aus Washington. Ist eine Impfung gegen Masern eigentlich Körperverletzung oder ist das Fürsorgepflicht. Impfen für alle und auch für die, die nicht wollen. Nach mehreren Masernwellen hat Deutschland eine Debatte über die Impfpflicht. Darf ein Gesetz die Leute bevormunden, ihnen Entscheidungen einfach abnehmen, ob sie sich impfen lassen oder nicht? Oder kann ein ungeimpfter Mensch das Risiko, das er zum Beispiel für Babys darstellt, wirklich alleine abschätzen und alleine dann tragen? Das sind die gesundheitspolitischen Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Fest steht, wir haben eine gefährliche Lücke in der Bevölkerung, was den Impfschutz angeht. Aber bis es dagegen eine Gesamtstrategie gibt, müssen zum Beispiel betroffene Schulen selber sehen, wie sie damit umgehen.
Impfpasskontrolle in einer Hildesheimer Gesamtschule. Keine Masernimpfung, kein Unterricht, hieß es vor mehr als 2 Wochen. Denn hier gab es 2 Fälle von Masern. Schüler und Lehrkräfte mussten ihren Impfpass vorlegen, zum Schutz.
Wir reden hier bei Masern von der höchst infektiösen Erkrankung, die sehr, sehr leicht übertragbar ist, Und aus diesem Grunde müssen wir da diese Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen, um die anderen Kinder, die zum Beispiel nicht geimpft sind, zu schützen vor einer Infektion, die potenziell tödlich verlaufen kann.
Und eine Therapie, die die Masern mit ihrem typisch roten Ausschlag komplett aufhält, gibt es nicht. Umso wichtiger eine Impfung. Nachdem in Hildesheim nur noch geimpfte Schüler zugelassen wurden, wird auch in Berlin wieder über eine Impfpflicht gesprochen.
Aus meiner Sicht hat die höchste Priorität die Gesundheit von Kindern und vor allem eben der Schutz von Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule. Wir müssen alles tun, um dort die Impfquote weit über 90-95% zu bringen. Und deswegen begrüße ich eine Debatte auch zur Impfpflicht.
Damit die Krankheit als ausgerottet gilt, müssen mindestens 95% der Bevölkerung geimpft sein. Bei Schulanfängern liegt die Quote aber nur bei knapp 93. Hilft da der Zwang? Impfen ja, Pflicht nein, heißt es aus der Opposition.
Statt einer Impfpflicht fordere ich, dass der öffentliche Gesundheitsdienst wieder in die Lage versetzt wird, tatsächlich mit der Bevölkerung zu kommunizieren, auch Impfungen anzubieten und dafür zu sorgen, dass in einem Landkreis oder einer Stadt tatsächlich wieder mehr Menschen geimpft werden, vor allem die Älteren auch geimpft werden.
Denn die Masern sind nicht nur eine Kinderkrankheit. Besonders groß ist die Impflücke bei Menschen um die 40. In dem Alter sind nur etwa 60% gegen Masern geimpft. Weniger eine Pflicht als Aufklärung sei hier sinnvoll.
Deutschland hat in jedem Jahr Millionen von Patienten, die Krankenhäuser und Ärzte besuchen. Wenn im Rahmen dieser Aufenthalte der Impfstatus aktiv abgefragt wurde, könnte man sehr einfach diese Impflücken stopfen.
Dieser Impfstoff bald Pflicht? Um die Krankheit in Schach zu halten, gibt es auch andere Ansätze.
In der Ukraine soll am Sonntag gewählt werden, Präsidentenwahl. In der Hauptstadt Kiew sieht es auch genauso aus, mit Wahlplakaten auf der Straße. Hier kann man sich gut vorstellen, dass hier gewählt wird. Aber es gibt ja noch das andere Gesicht der Ukraine. Der Osten des Landes, hier wird immer noch gekämpft. Das sind Bilder aus dem Februar. Alles andere als ein Normalzustand für Wahlen nach europäischem Standard. Und auch da, wo es im Moment ruhig ist, herrscht alles andere als Wahlatmosphäre.
Einst Wahrzeichen der mächtigen Industrieregion Donbass. Heute laufen die Förderbänder in den Anlagen aus den 50er Jahren nur noch gedrosselt. Kontrollposten schützen strategisch wichtige Zechen. Sie waren mal der Motor der ukrainischen Industrie. Am Horizont beginnt die selbsternannte Volksrepublik Lugansk. Früher waren die Stimmen des Donbass, des Ruhrgebiets der Ukraine, bei den Wahlen oft ausschlaggebend. Heute die Siedlungen, verwaist, grau, erstarrt. Doch jetzt ist Bewegung in die alte Bergarbeitersiedlung Salatoje gekommen. Die 50-jährige Oksana hat ihren zerstörten Laden wieder aufgebaut. Trotz ständiger Bombardements durch prorussische Separatisten will sie nicht weichen. Wir sind ein Frauenkollektiv und da wollten wir in all das Grau etwas Farbe bringen. Also haben wir den Laden pink angestrichen, also eine richtige Mädchenfarbe, um den Leuten Hoffnung zu machen. Denn kaum einer hier hat einen Job mehr. Viele leben von mickrigen Renten. So ist der Laden inmitten all der Trostlosigkeit zum Anlaufpunkt für alle geworden, die das kleine Bergarbeiterstädtchen nicht verlassen wollen. Die Leute kommen hier zusammen, da das ganze Städtchen zerstört ist. Wir kommen zum Kaufen und zum Schwatzen. Hier können wir über alles sprechen. Auch über Politik. Für die meisten steht fest, auch für Oksana, die nächste Regierung muss Frieden bringen und den Krieg beenden, der ihnen aus ihrer Sicht von Russland aufgezwungen wurde. Weitere 5 Jahre hält keiner aus, die Menschen sind kriegsmüde. Ihren Traum von einer besseren Zukunft schauen sie sich im Fernsehen an, wo der Komiker Selenskyj einen ukrainischen Präsidenten spielt, der nicht korrupt ist. Ich finde gut, was er gesagt hat. Man müsse sogar mit dem Teufel verhandeln, um Frieden in den Donbass zu bringen. Und der Schauspieler Selenskyj verspricht das nicht nur im Fernsehen. Er kandidiert für die Präsidentschaftswahlen. Der nächste Präsident müsste das Parlament total umkrempeln. Die Politiker von den Futtertrögen vertreiben und die Wirtschaft ankurbeln, damit die Menschen wieder Arbeit bekommen und vernünftige Gehälter. Und deshalb wollen alle hier wählen gehen am Sonntag. Auch wenn im Augenblick noch nicht einmal klar ist, wie sie überhaupt zu den Wahllokalen gelangen sollen. Ohne öffentliche Verkehrsmittel. Einige der Bergarbeiter haben versprochen, die alten Damen mit ihren Autos und Lieferwagen abzuholen.
Eine Erfolgsmeldung diese Woche war, der Islamische Staat existiert nicht mehr. Ja, vielleicht verschwindet ein Staat vom Papier, aber es bleiben die Menschen. IS-Unterstützer und die, die gar keine Wahl hatten, die Kinder von IS-Leuten. Viele solcher Kinder sitzen mit ihren Müttern in Gefangenenlagern und niemand fühlt sich zuständig. Auch nicht die deutsche Bundesregierung. Recherchen des NDR haben ergeben, dass einige deutsche Mütter unter den Gefangenen sind. Sie haben ihre Kinder mit zum IS genommen, sie im IS-Gebiet geboren zum Beispiel. Und eigentlich wäre Deutschland für sie zuständig, sie aus dem Leid rauszuholen. Eigentlich.
Sie heißt Maria, ist gerade mal 3 Monate alt. Ihre deutsche Mutter hatte sich dem IS angeschlossen, sitzt nun mit dem Baby in einem kurdischen Gefangenenlager in Nordsyrien. Maria ist stark unterernährt, sie schwebt in Lebensgefahr. Nach Recherchen des NDR sind mehrere Kinder deutscher IS-Anhänger in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand. Auch diese Angehörige aus Niedersachsen fürchtet um ihre 3 Enkelkinder. Sie hätten Durchfall, Erbrechen und würden kaum mehr essen. Die Kinder liegen fast im Sterben. Ich möchte nur, dass sie unsere Kinder retten. Die können ja nichts dafür. Die haben sich das nicht ausgesucht. Das Auswärtige Amt erklärt schon seit Wochen, durch die Schließung der deutschen Botschaft in Damaskus sei keine konsularische Hilfe für die Kinder möglich.
Das ist natürlich so nicht zu akzeptieren. Die Bundesrepublik hat eine Verpflichtung gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen und die haben auch einen Anspruch gegenüber der Regierung auf Beistand.
Andere Länder finden Lösungen. So hat Frankreich erst vergangene Woche 5 Kinder zurückgeholt, obwohl es auch keine Botschaft in Nordsyrien hat. Warum das Auswärtige Amt nicht ähnlich handelt, erklärt es heute auf Anfrage nicht. Jetzt heißt es nur allgemein, man versuche deutschen Staatsangehörigen, insbesondere Kindern, medizinische Hilfe vor Ort zukommen zu lassen. Doch Hilfe hat es für die meisten Kinder bisher nicht gegeben.
Tief durchatmen, ganz anderes Thema aus Deutschland. Sicheres Fahrradfahren und die Frage, ob Helme auch sexy sein können. Eigentlich antwortet man darauf ganz klar mit Nein. Das war aber, bis das Bundesverkehrsministerium alle Geschütze aufgefahren hat. Aber die halbnackte Werbekampagne bringt dem Verkehrsminister nicht nur Helmfans ein.
Das ist kein Fotoshooting für ein sogenanntes Herrenmagazin, auch wenn es so wirkt. Junge Menschen, meist Frauen, in aufreizenden Posen. Und sie tragen diese oft etwas unförmigen Fahrradschutzhelme. Das ist die Kampagne von Bundesverkehrsministerium und Verkehrssicherheitsrat. Allen Sexismusvorwürfen zum Trotz steht der Bundesverkehrsminister dazu, genau so endlich mehr junge Leute zum Helmtragen zu bewegen.
Da ist nämlich das Ziel schon erreicht, wenn über eine Kampagne diskutiert wird. Und wenn wir mit dieser Kampagne nur ein einziges Menschenleben retten, weil das Bewusstsein geschärft wird, Helm aufzusetzen, dann ist die Kampagne schon gelungen.
Laut dem Ministerium haben viele Werbeprofis die Kampagne positiv aufgenommen. Normalbürger vielleicht weniger. Da gibt es schon mal kleine Missverständnisse.
Das widerspricht sich ja. Ich schon in den Kopf, schützig. Und alles andere gebe ich frei.
Halbnackte Radler provozieren auch halbgare Witzchen.
Also ich bin noch nie in Unterwäsche irgendwie Fahrrad gefahren.
Treffen würde eher, wenn man wirklich sagt, Leute hier, das ist passiert, guckt her. Aus eigener Erfahrung. Also so eine Platzwunde ist authentischer als ein bisschen nackte Haut.
Aber auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der eigentlich jede Unterstützung beim Schutz von Radfahrern brauchen könnte, meint, das Ministerium solle sich lieber um mehr sichere Radwege kümmern.
Viele Menschen haben nicht den Eindruck, dass Herr Scheuer sie als Radfahrende ernst nimmt und wenn er sich um Helme kümmert. Wir haben ganz viele Themen, um die Herr Scheuer sich kümmern müsste. Das ist vor allem die Verkehrssicherheit, das Vermeiden und Verhindern von Unfällen.
400.000 Euro kostet die Kampagne an Steuergeldern samt Starfotograf. Sexistisch findet man sie auch im Bundesfamilienministerium. Und die Familienministerin persönlich macht dem Bundesverkehrsminister vor, wie Werbung für Radhelme auch anders ginge. Aber ob dann so viele geguckt und darüber gesprochen hätten?
Danke, das war's.
Na, dann gucken wir mal, ob es morgen überhaupt Fahrradfahrwetter gibt oder nicht.
Heute Nacht im Süden Regen, Schnee oder Graupelschauer. In den Bergen Glättegefahr. Morgen Vormittag gibt es an den Alpen noch Schnee- oder Schneeregenschauer. Vom Nordwesten bis in die Mitte regnet es etwas, ab 600 Meter Höhe schneit es. Morgen werden am Alpenrand 4 Grad erreicht, am Oberrhein 11. In der Nacht auf Mittwoch Abkühlung auf plus 6 bis minus 3 Grad.
Das war's von uns, das Nachtmagazin. Die nächsten Nachrichten gibt's gegen 2:05 Uhr und morgen sehen wir uns dann wieder. Gute Nacht.